gut und böse oder richtig oder falsch? Woher haben wir dieses Denken? Wie können wir das entscheiden, was richtig und was falsch ist? Kann ich einfach jeder machen, was ihm Spaß macht, was er will? Immer gibt es irgendwelche Einschränkungen, die mir etwas verbieten. Schilder, habt ihr die auch schon mal gesehen an der Straße? Die nehmen einem den ganzen Spaß. 30, ich könnte auch 50 fahren, 70. Mit 100 würde ich es auch noch schaffen, in der Innenstadt, durch die Kurven, macht am meisten Spaß. Aber nein, da gibt es ein Gesetz, ne? Und da sagt einer so im Holzhammer, darf man nicht. Andere Leute finden das bestimmt nicht so lustig. Leute, die aus der Seitenstraße kommen mit dem Auto und jemanden, der so schnell ankommt, nicht so sofort sehen können. Oder Fahrradfahrer oder Spaziergänger am Rand. Wenn ich mit meinen Kindern da laufe, fände ich das auch überhaupt nicht witzig, wenn da einer so lang rast. Es kann einfach nicht funktionieren, wenn jeder macht, was er will, was jeder für sich für richtig hält. Jeder Mensch ist anders, jeder hat eigene Interessen, eigene Ziele und da wird nicht immer Rücksicht auf andere genommen. Aber wer sagt jetzt, was richtig und was falsch ist? In der Bibel heißt es in Römer 2, Vers 14 und 15, wenn nämlich Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur aus tun, was das Gesetz verlangt, so sind sie, die das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz. Da sie ja beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben ist, was auch ihr Gewissen bezeugt, dazu ihre Überlegungen, die sich untereinander verklagen oder auch entschuldigen. Das heißt, dass Gott ein Gesetz gegeben hat und dieses Gesetz hat er an sein Volk erstmal gegeben. Aber Heiden, also Nicht-Juden, so wie wir, die haben dieses Gesetz erstmal nicht bekommen, aber trotzdem wissen wir doch von Natur aus, jemanden zu schlagen oder sogar umzubringen, ist etwas Schlimmes. Aber wenn jemand Hilfe braucht, wenn jemand nichts zu essen hat vielleicht, dass ich ihm helfe, etwas schenke, ist das doch was Gutes. So was verstehen wir automatisch. Aber dieses Gewissen ist nicht bei allen gleich stark. Das hat trotzdem Unterschiede und man kann mit der Zeit sein Gewissen auch abstumpfen. Das ist keine so gute Richtlinie. Und da gibt's Gesetze, die das Ganze vereinheitlichen, dass alle eben gut miteinander leben können sollten, wenn sie hier dran halten würde. Manche Gesetze scheinen für uns vielleicht aber keinen Sinn zu machen oder sind schon alt, passen nicht mehr so in diese Zeit. Aber Gesetze sind da, um sie zu halten. Und Gott hat ja ein Gesetz gegeben. Wir haben hier in unserem Land Gesetze. Und die Bibel sagt uns auch in Titus 3, Vers 1 und 2 zum Beispiel, erinnere sie, dass sie sich den Regierenden und Obrigkeiten unterordnen und gehorsam sind. Zu jedem guten Werk bereit, dass sie niemand verlästern, nicht streitsüchtig sind, sondern gütig, indem sie allen Menschen gegenüber alle Sanftmut erweisen. Paulus sagt hier, dass wir auch den Gesetzen hier im Land gehorsam sein sollen. Und wir haben viele Gesetze. Unter den ganzen Ländern in der Welt gibt es verschiedene Vereinbarungen, die von den Mitgliedern halt gehalten werden müssen. Zum Beispiel unser Land ist ja in diesem Schengener Abkommen oder so, was halt viele, die auch damit machen, halten müssen. Dann ist Deutschland noch eins von 27 Ländern in der EU. Und die EU hat hunderte von Richtlinien und Verordnungen. Und jede dieser Richtlinien oder Verordnungen ist nochmal in hunderte von Artikeln aufgeteilt. Die sind nochmal aufgeteilt in verschiedene Sätze, Nummern und Buchstaben und gehen sehr ins Detail. Jedes dieser Länder hat nochmal eigene Gesetze. Hier in Deutschland haben wir viele Bundesgesetze. Das sind hunderte von Gesetzen, oder hunderte, die in Paragraphen aufgeteilt sind und dann wieder auch in einzelne Sätze, Buchstaben, Nummern und sehr viel. Und dann hat noch jedes Bundesland eigene Gesetze. Also hier in NRW haben wir auch nochmal andere Gesetze als in Bayern oder so. Und einige der wichtigsten Gesetze, zum Beispiel das Grundgesetz, da stehen so die wichtigsten Grundrechte, die jeder Mensch, der hier lebt, hat. Zum Beispiel geht es damit ja los, die Würde des Menschen ist unantastbar. Dass jeder Mensch wichtig ist, wie wir bei der Mission gebetet haben, dass wir uns überhaupt treffen dürfen, ein Versammlungsrecht ohne Waffen. Das ist auch ein Grundrecht. Oder die Religionsfreiheit, dass man uns das nicht verbieten darf, an Jesus zu glauben, an Gott zu glauben oder von ihm auch zu erzählen. Und es gibt viele, das bürgerliche Gesetzbuch oder hier, was ist das? Einkommenssteuergesetz. Ja, wer sich damit befasst, kennt das sicher besser. Die Zivilprozessordnung, eine sehr wichtige. Oder die Studenten kennen das BAföG ganz gut. Dann gibt's allein für die Richter, die anhand dieser ganzen Gesetze Recht sprechen müssen. Wer hat Recht, wer hat Unrecht? Für die gibt's auch noch ein eigenes Gesetz, das deutsche Richtergesetz. Wer überhaupt Richter werden darf, wie weit die Entscheidungen treffen dürfen, was für Strafen gibt es für die, wenn die falsche Entscheidungen treffen oder ihre Macht einfach ausnutzen? Und sehr viele. Allein für das Straßenverkehrsrecht, also einfach für die Straßen, wenn wir die nutzen, allein dafür gibt es das Straßenverkehrsgesetz, die Straßenverkehrsordnung, die Fahrerlaubnisverordnung, Fahrzeugzulassungsverordnung und die Straßenverkehrszulassungsordnung. Haufenweise Gesetze. Zehntausende von Gesetzen. Wer kennt die alle? Um das alles einzuhalten, haben wir allein in Deutschland über 1000 Gerichte, die je nach Situation, wo die Leute dann arbeiten und Recht sprechen. Und an denen arbeiten über 20.000 Richter, die sich da befassen und Recht sprechen müssen. Und über 160.000 Anwälte, die diese Gesetze studieren und forschen, um richtig verklagen zu können oder auch zu verteidigen, dass es gerecht zugeht. Und was zeigt einfach, dass wir so viele Gesetze haben, dass wir irgendwie nicht einfach miteinander klarkommen können. Wir brauchen so viele Gesetze, weil wir so viele Meinungsverschiedenheiten haben. Könnte jeder mit im Frieden miteinander leben, würden wir uns fair behandeln, wenn diese vielen Gesetze gar nicht nötig. Johannes sagt uns im Evangelium, in seinem Evangelium, Kapitel 1, Vers 17, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Gucken wir uns die Gesetze oder das Gesetz an, was Gott uns gegeben hat. Was er durch Mose seinem Volk gegeben hat. Und das erste, das sehr bekannte, sind die 10 Gebote. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Nicht mehrere. Einer für die Fruchtbarkeit, einer für die Ernte, einer für das Meer oder so. Nein, es gibt nur den einen, der alles geschaffen hat und alles macht. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen von irgendwas. Irgendwelche kleinen Holzstatuen, die wir uns schnitzen und zu Hause hinstellen und dann die anbeten. Oder hier, dass wir hier im Raum irgendwelche schönen Statuen hinstellen und uns davor verbeugen und zu denen beten, irgendwas. Nein, gar nichts. Wir sollen nur zum Vater im Himmel beten, von dem wir kein Gleichnis hier machen sollen. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Es geht da speziell ums Schwören. Ich schwöre bei Gott, kann ich nicht. Was, wenn ich meinen Schwur nicht halte? Was kann ich Gott antun? Gar nichts. Und wenn ich nicht an Gott glaube und einfach bei Gott schwöre, dann hat mein Schwur sowieso keinen Wert. Also wir sollen ihn nicht einfach leichtfertig benutzen. Jesus sagt im Neuen Testament später, wir sollen am besten gar nicht schwören, weil wir können nichts von uns aus halten. Was, wenn es nicht klappt? Da sollen wir nichts leichtfertig riskieren oder aufs Spiel setzen. Gedenke an den Sabbat, das 4. Gesetz. Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. Der Sabbat ist sehr wichtig bei den Juden. Wieso halten wir ihn nicht? Wir treffen uns sonntags, aber diese ganzen Sabbatverordnungen halten wir nicht. Alle diese 9 Gesetze werden im Neuen Testament wiederholt und nochmal gesagt, dass die wirklich richtig sind und dass auch die Heiden, also wir, die auch halten sollen, nur der Sabbat nicht. Da wird auch extra gesagt, dass diese Festtage und auch andere Feiertage eben nicht das Wichtigste sind, gerade für Nichtjuden, dass wir sie nicht unbedingt halten müssen. Weil eben, wie am Anfang, das Wichtigste ist, dass wir Gott ehren, dass wir Gott treu sind. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, das fünfte Gesetz. Du sollst nicht töten. Im Neuen Testament sagt Jesus das auch nochmal, wie es gemeint war. Es fängt schon bei Hassen an. Wenn ich schon in meinen Gedanken schlecht über jemanden denke, Schlechtes jemandem wünsche, ist das schon so schlimm für Gott, als wenn ich jemanden getötet hätte. Du sollst nicht Ehe brechen. Da sagt Jesus auch, wie es gemeint war. Nicht erst, wenn es passiert ist, sondern wenn ich schon in den Gedanken so weit gehe, dass ich ein Verlangen nach einer Person habe, da fängt Ehebruch schon an. Du sollst nicht stehlen. Du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten, also nicht lügen. Du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten, seine Frau, Knecht oder irgendwas, das dein Nächster hat. Ich soll gar nichts erst irgendwie wegnehmen wollen. Oh, der andere hat ein tolles Auto. Irgendwie schnappe ich mir das schon oder was auch immer. Das Ganze ist schon mal sehr viel leichter als diese Zehntausenden von oft kompliziert geschriebenen Gesetze. Verstehen wir, oder? Du sollst nicht töten. Ist klar. Oder du sollst nicht stehlen. Verständlich. Gott hat es nicht so kompliziert gemacht, dass wir da lange studieren müssten, sondern so, dass es jeder irgendwie begreifen kann. Und insgesamt hat Gott den Juden dann aber 613 Gesetze gegeben. Das heißt, für verschiedene Situationen, wie die da in bestimmten Situationen miteinander umgehen müssen, gab es da noch genaue Vorschriften. Aber 613. So, und die Pharisäer und Schriftgelehrten haben es aber auch komplizierter gemacht. Über die Zeit haben die Tausende von Gesetzen noch zusätzlich sich ausgedacht, für die sie Jesus oft ermahnt hat, wie in Matthäus 23, Vers 4. Sie binden nämlich schwere und kaum erträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern. Sie aber wollen sie nicht mit einem Finger anrühren. Also vieles, was unnötig kompliziert gemacht wurde. Es soll einfach und verständlich bleiben, was Gott von uns verlangt. Das Wichtigste hat Jesus uns sogar genannt und alles damit zusammengefasst. In Matthäus 22, Vers 36 bis 40, da wird er mal gefragt, Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Damit kann man alles zusammenfassen, dass wir Gott lieben sollen, ihm treu sein, seinen Willen suchen und danach leben und mit allen Menschen versuchen, in Frieden zu leben. Allen Menschen nichts Schlechtes wünschen, sondern halt gut miteinander leben, fair sein und Gutes tun. Einfach. Die sind aber ein bisschen allgemein gehalten und dann kommen, weil wir immer noch nicht miteinander klarkommen, haben wir viele Fragen. Ja, aber was, wenn der mir jetzt 10 Euro klaut? Ja, dann soll ich demütig sein und ihm vergeben, aber mir fehlen immer noch diese 10 Euro. Was soll ich dann machen? Ne? Und dann fragen wir uns vielleicht vieles, ja, wie gehen wir in bestimmten Situationen miteinander um? Die Apostel haben einmal drüber diskutiert, wenn nachdem Jesus zu den Juden halt kam und auch die ersten Heiden, wie wir, gläubig wurden, dass wir auch diese Gnade von Jesus erfahren dürfen, seine Kinder zu werden, da müssten wir theoretisch auch dieses ganze Gesetz von diesem 613 halten. Wie immer vorm Essen Hände waschen oder wenn man in ein Haus reingeht, immer Füße waschen und was es nicht alles gibt. Und diese ganzen Opferrituale und so weiter. Also wir haben jetzt noch nicht bei einem Geburtstag irgendwas geopfert bei uns zu Hause. hätten wir gesündigt. Und da haben die lang diskutiert, müssen die das auch alles halten oder nicht? Und in Apostelgeschichte 15, Vers 19 können wir das nachlesen, dass das Ergebnis war, dass nicht alles gehalten werden soll, aber vier Sachen davon. Apostelgeschichte 15, Vers 19 und 20. Darum urteile ich, dass man diejenigen aus den Heiden, die sich zu Gott bekehren, keine Lasten auflegen soll, also denjenigen, sondern ihnen nur schreiben soll, sich von der Verunreinigung durch die Götzen, von der Unzucht, vom Erstickten und vom Blut zu enthalten. Das sind so vier spezielle Sachen, die denen wichtig sind, dass wir uns auch an die halten. Kein Götzendienst, das hatten wir im ersten Gebot. Das fasst das nochmal zusammen. Der Kaiser in Rom galt damals als Gott. Oder der Pharao bei den Ägyptern, ein Nachkomme eines Gottes. Oder zu deren Zeit der König Herodes, der wurde als Gott verehrt, weil er so gut reden konnte. Und es gibt Situationen, wo Leute sich selbst als Gott, für einen Gott halten, als Götter verehrt werden. Oder eben irgendwelche Götzen gemacht werden, Statuen, was auch immer. Und davon sollen wir uns fernhalten, nichts damit zu tun haben, nur Gott allein anbeten. Keine Unzucht, das betrifft einfach alles Sexuelle außerhalb der Ehe zwischen Mann und Frau. Einfach alles, was außerhalb der Ehe zwischen Mann und Frau passiert. Davor, danach, nebenbei, egal was. Und wo Jesus das auch nochmal ernster macht und sagt, wie es gemeint war, dass es schon Gedanken anfängt, zeigt er, dass es Gott einfach sehr wichtig ist, dieses Thema. Kein Fleisch von erstickten Tieren. Das heißt, dass wenn Tiere halt ersticken, dass das Blut noch drin ist. Und Blut ist Gott auch wichtig. Und ich wusste gar nicht, was damit gemeint ist und wer macht sowas. Aber als wir in Paris waren, haben wir zum Beispiel ein Restaurant gesehen. Da werden Enten halt extra erstickt, damit das Blut drin bleibt, die wärmer und saftiger schmecken sollen. Keine Ahnung. Wir haben es nicht probiert. Also, aber da gibt es bestimmte Sachen, was Menschen wohl tun, wovon wir uns auch fernhalten sollen. Und generell kein Blut trinken oder essen. Und da gibt es auch sehr viel Verschiedenes. Bei Schlachtungen habe ich mal gehört, bei manchen, da wird das erste Blut in Gläsern aufgefangen und getrunken, so als Ritual. Ein Musiker hier in Deutschland hat mal, als er sein Album verkauft hat, immer so ein Fläschchen von seinem eigenen Blut mitgeschickt, dass die Fans das trinken dürfen. Haben viele gemacht. Was auch immer sich Menschen ausdenken, wir sollen das nicht. Das ist Gott auch wichtig. Okay. Gehen wir ein bisschen zu einiges davon, weiß nicht, konnte ich auch nicht so nachvollziehen, weil es vielleicht nicht in unser Leben hier trifft, spricht. Vielleicht in Deutschland hier gar nicht so aktuell ist, aber in anderen Ländern. Aber es gibt viele praktische Anweisungen und Beispiele in der Bibel, die uns noch genannt werden. Einige Beispiele werden uns in Epheser Kapitel 5 genannt, dass wir gütig sein sollen, dass wir nicht habgierig sein sollen. Ehrlich sein und die Wahrheit sagen, dass wir uns nicht betrinken sollen. Alkohol ist nicht verboten in der Bibel, aber es wird immer gewarnt, dass wir aufpassen sollen, weil man schnell übertreiben kann und dann halt nicht mehr bei klarem Verstand ist oder die Sinne verlieren kann. Dass wir immer nüchtern sein sollen, dass wir klar denken können und wir sollen mehr in geistlichen Liedern singen. Wir sollen Gott loben, aber auch einander ermutigen und ermuntern mit guten Worten. Dass ich jemandem etwas Gutes sage. Nicht beleidigen oder verletzen mit irgendwelchen Witzen, weil ich's gerade witzig finde. Und jemand lacht dabei, aber eigentlich tut's ihm weh, das zu hören. Und überhaupt sagte Jesus ja nicht, das, was wir essen, was bei uns reinkommt, verunreinigt uns, sondern das, was herauskommt. Es soll überhaupt nicht irgendein schlechtes Wort aus unserem Mund herauskommen. Oder im Galaterbrief werden uns Listen gegeben, wie in Galater 5, Vers 19 bis 21, welche Sünden es alles gibt, die ein Christ eigentlich gar nicht tun kann oder nicht soll. wie eifersüchtig sein, neidisch sein oder halt töten oder sich betrinken. Und danach in Galater 5, Vers 22 eine Auflistung von Sachen, die eben gut sind, auf die wir uns konzentrieren sollen. Liebe haben, Freude haben, langmütig oder geduldig sein, freundlich zu Leuten, gütig, treu, sanftmütig und Selbstbeherrschung haben. Und 1. Petrus noch ein paar Beispiele. Also es gibt sehr viele Stellen einfach. In 1. Petrus 1, Vers 13 bis 15 schreibt uns Petrus auch, dass wir nüchtern bleiben sollen, dass wir nicht die Gnade Gottes vergessen sollen. Das ist wichtig für uns, dass wir da immer wieder dran denken und heilig sind und nicht unseren Begierden anpassen. Das, wo wir plötzlich so ein Verlangen vielleicht danach haben, dass wir nicht nachgeben, sondern standhaft bleiben. Also es gibt vieles, was gut ist, was nicht gut ist. Und das ist ziemlich schwer einzuhalten. Ich meine, wer war noch nicht eifersüchtig? Hat jemand noch nie gelogen in seinem Leben? Oder hat jemand noch nie gestohlen? Wieso können wir das Gesetz nicht einfach weglassen? Wieso kann Gott das nicht einfach weglassen und uns leben lassen? Und dann machen wir halt schlechte und gute Dinge. Aber wieso macht er das, dass wir ein Urteil empfangen müssen? Ich meine, für die Gesetze, die wir hier in Deutschland haben, da gibt es auch Strafen für. Wer zu schnell fährt, muss ein Bußgeld zahlen, zur Not sogar den Führerschein abgeben, wenn es zu schnell war. Und für alles gibt es irgendwelche Strafen, wenn ich mich eben nicht dran halte. Durch das Gesetz will Gott uns zeigen, dass wir etwas falsch gemacht haben. Wo sein Standard ist, was seine Herrlichkeit verlangt, um bei ihm zu sein. Und wenn man das nicht erreicht, dass man eben nicht dahin kommen kann. Ohne Gesetz gäbe es nichts Falsches, wofür wir verurteilt werden könnten. Das Ganze hat angefangen bei Adam und Eva. Die hatten ein Gesetz. Die haben ein einziges Gesetz bekommen. In 1. Mose 2, Vers 16 und 17 sagt er das. Und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem einen Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Gott hat ihnen alles gegeben, was sie haben wollten, brauchten. Die hatten einfach alles. Nur eine einzige kleine Einschränkung. Wieso hat Gott den Baum nicht einfach weggelassen? Ist ja so viel einfacher. Er könnte mit Adam und Eva super glücklich da in dem Garten leben. Aber Adam und Eva hatten überhaupt keine Wahl, sich zu entscheiden. Sie waren gemacht, Gott zu lieben. Und hätten sie sich überhaupt nicht gegen Gott entscheiden können, dann wären sie gezwungen worden. Sie hatten überhaupt keine Option, keine andere Option. Und Gott als Wesen der Liebe und Gerechtigkeit will ehrliche Entscheidungen. Er will keinem etwas aufzwingen. Er sagt nicht, du hast jetzt zu glauben. Ich will, dass du in den Himmel kommst, also sei mir jetzt treu oder liebe mich. Geht doch nicht, kann man nicht verlangen. Und er hat den Menschen eine Wahl gelassen. Adam und Eva konnten sich entscheiden, Gott treu zu bleiben oder nicht. Dieses eine Gesetz wurde gebrochen, als sie von dem Baum aßen. Und seitdem gibt es überhaupt die Sünde. Seitdem existiert die Sünde bei uns Menschen. Und jeder ist automatisch darin, wie Römer 3, Vers 23 zum Beispiel sagt, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Das Gesetz, das Gott gab, soll uns unsere Sünden deutlich machen, dass wir diese Herrlichkeit Gottes einfach nicht erreichen können, dass wir aus unserem Willen, aus unserer Anstrengung nicht perfekt genug für Gott sein können, weil er perfekt ist. Und das reicht einfach nicht. Und dann kann man einfach nicht bei ihm sein. Das heißt, wenn wir diese Gebote nicht halten, was passiert dann? Wenn man nicht an Gott glaubt, nicht an Jesus glaubt, und da kommt jetzt dieses große Werk von Jesus auch, was er für uns getan hat. Er war der einzige Mensch auf der Erde, der alles halten konnte. Er sagte, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern um es zu erfüllen. Und er hat alles erfüllt. Er hat nichts verfehlt. Er hat nichts Falsches getan. Und deshalb konnte er für unsere Sünden, unsere Schuld bezahlen, damit wir gerecht sind. Er bürgt für uns im Himmel, dass er sagt, er hat mich um Vergebung gebeten, er darf rein. Er wird nicht verurteilt. Und in Matthäus 25, Vers 46 sagt Jesus, und sie, das heißt die, die eben nicht diese Gnade empfangen oder annehmen, und sie werden in die ewige Strafe hingehen. Die Gerechten aber in das ewige Leben. Es gibt eine ewige Strafe. Das heißt, die Leute, die jetzt gar nicht an Gott glauben vielleicht, die nichts mit ihm zu tun haben, haben in diesem Leben erstmal gar nichts zu befürchten. Wieso sollten die auch? Aber sie bekommen nach diesem Leben eine Strafe. In Römer 8, oder in Römer lesen wir die ersten vier Verse. Römer 8, Vers 1 bis 4. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte, in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Was das bedeutet, dass dieses Gesetz, das Gott am Anfang gab, einfach zeigt, welche Sünden wir haben und dass wir gar nicht zu Gott kommen dürfen. Aber Jesus, der kam, hat ein neues Gesetz gebracht, das Gesetz der Gnade oder das Gesetz des Geistes, dass wir durch ihn gerettet werden können und der Strafe entgehen können. Wenn wir Buße tun und uns zu ihm umkehren, wenn wir ihm um Vergebung bitten und erkennen, dass wir eben Sünden getan haben. Wer dieses Evangelium annimmt, ist Gottes Kind. Und als Kind Gottes bist du Gott nicht gleichgültig. Er liebt dich und er will dich erziehen. Und ja, wie unsere Tochter vielleicht, wenn sie ungehorsam ist, muss sie in der Ecke stehen. Und Gott hat für uns auch Züchtigung. Er wirkt in uns, er greift in unser Leben ein, wenn wir auf dem falschen Weg sind. In Hebräer 12, Vers 6 bis 8 heißt es, denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er, und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Söhne. Und Vers 11 danach, alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Gott will uns erziehen, er will uns zeigen, was sein Wille ist, was das Richtige ist und überhaupt, was gut für uns ist. Diese ganzen Gesetze oder das Gesetz mit den ganzen Geboten hat er uns nicht aus Spaß gegeben, um uns irgendwie den Spaß auch zu verderben, um einfach zu gucken, ha, da habt ihr jetzt was zu tun, sondern er wollte uns vor Schaden bewahren, auch wenn wir das nicht immer nachvollziehen können durch die Gesetze. Und sein Willen einfach zeigen. So wie bei Adam und Eva hat er ihnen ja alles gegeben. Die hatten einfach alles und brauchten diesen einen Baum nicht, von der Frucht zu essen. Aber sie wurden versucht und sind einfach gefallen. Was nehmen wir aus diesem ganzen Gesetz für uns mit? In Johannes 14, Vers 21 heißt es, wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Wer diese Entscheidung für Jesus getroffen hat, ihm nachzufolgen, der steht nicht mehr unter dem Gesetz des Fleisches, wie es Paulus im Römerbrief sagt, dass man diese ganzen Gesetze einzeln halten muss, um in den Himmel zu kommen. Wir sollen nach Gottes Willen leben, ja, aber nicht um errettet zu werden, sondern wir sind errettet ab dem Moment, wo wir Buße tun, dass wir Gott sagen, vergib mir meine Schuld, oder ihn bitten und unsere Schuld bereuen, dass wir versuchen, nach Gottes Willen zu leben. Da sind wir schon gerettet, aber wir sind nicht sofort perfekt. Wir sündigen immer noch. Wir haben immer noch einen sündigen Leib. Und dazu sagt uns Johannes in seinem ersten Brief, Kapitel 2, Vers 1 und 2, meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Wir sollen es nicht. Aber wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden. Aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Und in Epheser 2, Vers 8 wird uns noch deutlich gemacht, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Wir können uns die Herrlichkeit im Himmel oder das ewige Leben nicht verdienen. Dieses Gesetz ist da, damit wir einfach erkennen, dass wir es nicht von uns aus schaffen können, sondern dass Jesus für uns kommen sollte, dass er für uns gekommen ist und alle diese Gesetze erfüllt hat, alle unsere Schuld bezahlt hat und eben für uns im Himmel einsteht. Aber weil wir eben von Jesus sind wir sogar Brüder, werden wir in Hebräer genannt, seine Geschwister, so wertvoll sind wir ihm. Und der Vater nennt uns seine Kinder und er hat halt seinen Willen, er hat seine Hausordnung, die wir als seine Kinder halten müssen. Jeder hat zu Hause irgendwo Regeln, spätestens in einer größeren Familie, da gibt's Regeln. Socken liegen nicht einfach auf dem Boden rum. Schmutziges Geschirr kommt sofort in die Spülmaschine. Was auch immer für Regeln jeder so hat. Und wenn man da ist, in dieser Familie ist, hat man sich an die Regeln zu halten. Und genauso bei Gott. Aber eben nicht, um überhaupt diese Errettung zu erreichen, sondern aus Liebe, weil wir uns für ihn entschieden haben, ihm nachzufolgen. Und ich schließe mit den ersten zwei Versen aus dem Psalm 1. Da schreibt uns David im Psalm 1, Vers 1 und 2, wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Amen.